In der neuen Folge von Der Audiobeweis ist Maximilian Ullmann zu Gast. Wir sprechen mit dem Linksverteidiger über seine Ziele mit dem WAC. Was ist für die Lavantaler in dieser Saison noch möglich? Was macht Dietmar Kübauer und Oliver Glasner so speziell? Und wo sieht sich Maximilian Ullmann in 2 bis 3 Jahren?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 236.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den Verteidiger des Wolfsberger C begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und heutige dabei sein. Herzlich willkommen, Maximilian Ullmann.
Hallo, freut mich.
Ja, uns auch sehr. Und des Weiteren begrüße ich, wie praktisch immer bei unserem Podcast, darf ich schon so sagen, unseren Stammspieler und Experten Alfred Tater. Servus, Alfred.
Grüß dich, Otto, in die Runde.
Ja, und dazu auch wieder mit dabei bei unserem heutigen Podcast, Martin Konrad. Servus, Martin.
Servus, grüß euch, freue mich.
Du bist uns ja fast schon das vorerst letzte Mal abgegangen. Aber wirklich? Heute wieder voller Tatendrang. Ja, war eine illustre Runde mit Gerald Scheiblener und auch Michi Ganhör. Aber
glaube ich auch.
Heute wird es mindestens genauso gut, denn Maximilian, nicht aufgrund des Ergebnisses gegen die WSG, für viele gab es da doch überraschend, zu Hause in der Lavantal Arena gegen die Tiroler eine 1:3 Heimniederlage. Dadurch verpassten die Kärntner den vorzeitigen Sprung an die Tabellenspitze. Da wäre also einiges möglich gewesen. Ganz ehrlich gefragt, wie sehr schmerzt diese Heimniederlage und vor allem das Verpassen von Rang 1? Das wäre doch eine durchaus schöne Momentaufnahme gewesen.
Ja, natürlich schmerzt es, speziell gestern nach dem Spiel, weil wir uns einfach alle ja mehr vorgenommen haben. Gerade noch die letzten 3 Spiele gegen LASK, Rapid und Sturm, wo wir da aus die 3 Spiele 7 Punkte geholt haben, haben wir uns natürlich gestern alle miteinander mehr vorgenommen. Ja, dass es jetzt die Tabellenführung nicht ist, das ist uns eigentlich eher egal. Ja, aber wir schauen da nämlich auf uns. Und für uns wäre es eine super Geschichte gewesen, wenn wir das Spiel den Lauf sozusagen fortgesetzt hätten. Ja, ist jetzt so, aber heute war dann schon wieder der volle Fokus auf die nächste Woche. Hartberg wartet und da geht's dann eh gleich wieder weiter.
Ja, genau so ist es. 8 Runden sind bereits in dieser Bundesliga-Saison gespielt. Der WAC belegt ohnehin aktuell den guten 4. Rang. Jetzt abgesehen von dieser Heimniederlage gegen die WSG, Sie haben es schon gesagt, es gab Auswärtssiege bei Sturm Graz, beim LASK zu Hause ein 1:1 Unentschieden gegen Rapid. Wie zufrieden sind die Spieler, die Akteure im Verein mit den bisher gezeigten Leistungen?
Ja, sehr. Also speziell, ich würde sagen, der Start war mit Austria Klagenfurt sehr gut. Danach haben wir ja 2 Spiele gehabt, wo uns die Leistung eigentlich nicht so gefallen hat, sage ich speziell gegen Altach auswärts und dann den GRK. Beim GRK haben wir dann aber die volle Punktzahl angeschrieben und ich denke, nach dem Spiel sind wir schon in einen Flow gekommen mit auch der Cup-Runde und dementsprechend sind wir zufrieden, aber wir wissen, dass es eben genau so stetig arbeiten, immer genauso weitermachen, weil nur dann können wir auch wieder dann unsere Leistung am Platz bringen und solche Spiele wie eben letzte Woche auch zeigen.
Ja, Ende August gab es im Cup, von Ihnen erwähnt, auswärts beim SV Wallern einen 2:0 Auswärtserfolg. Dadurch geht's dann Ende Oktober zu Hause im Cup Achtelfinale wieder gegen Austria Klagenfurt. Da gab es ja in der ersten Runde durchaus einen klaren 4:1 Heimerfolg. Alfred, jetzt habe ich da schon einige Sachen aufgezählt. Wie überrascht bist du von den bislang gezeigten Leistungen der Wolfsberger, auch unter Trainer Dietmar Kübauer, der zurückgekehrt ist, oder hast du fast schon damit gerechnet?
Naja, nachdem ich gedacht habe vor der Saison, dass die heurige Meisterschaft extrem spannend wird, weil ich glaube, dass es viel dichter ist als noch vor einigen Jahren noch, als man mit Salzburg immer sofort wusste, wer Meister wird. Das wird heuer nicht so der Fall sein. Es schwächelt sozusagen die oberste Kategorie. Sturm hat ja auch gewisse Probleme noch, bevor sie dort andocken, wo sie im letzten Jahr waren, Salzburg ebenfalls. Also es ist immer enger geworden. Und da ich weiß, dass Dietmar Kübauer ein Trainer ist, wenn er zu einem Club kommt, dort mit den nötigen zusätzlichen Neuverpflichtungen ein Team hinstellt, das immer in der Lage ist, gegen jeden Gegner zu gewinnen, aber auch gegen jeden Gegner zu verlieren. Jetzt am Wochenende war das leider auf Seiten von WRC zu sehen. Über diese Niederlage werden wir auch noch sprechen, aber insgesamt bin ich nicht überrascht.
Ja, Martin.
Es ging für Drohung, wenn der Alfred sagt, wir sprechen auch noch über diese
Niederlage. Nein, war ich auch gespannt. Also, Alfred, wollen wir gleich drüber reden? Nein, Martin, ich stelle dir erst einmal eine Frage, damit du auch ankommst im Podcast, zumindest heute. Bei der Bundesliga-Saisonauftakt-Pressekonferenz meinte Trainer Dietmar Kühbauer noch, dass er gerne den einen oder anderen Neuzugang begrüßen würde. Dann wurde auch noch Maximilian Ullmann verpflichtet. Dazu kam auch noch ein alter Bekannter zurück, Markus Pink. Was müssen die Ansprüche in dieser Saison beim WRC sein, deiner Meinung nach? Der Kader ist doch recht breit und gut aufgestellt.
Ja, das sieht man ja schon aufgrund der Verpflichtungen, wie die Ansprüche sind. Beginnt beim Trainer und geht natürlich über Spieler weiter, die wir alle großteils kennen aus der österreichischen Bundesliga. Und ich glaube, das Hauptziel ist natürlich, unter die Top 6 einmal zu kommen im Grunddurchgang, in die Meistergruppe einzuziehen. Und ich würde mal sagen, wenn man aktuell sieht, die bisherigen Ergebnisse nach 8 Spieltagen, dann ist der WRC auf alle Fälle bei den Top-Teams dabei und würde mich auch überraschen, wenn es dann am Ende nicht so sein sollte. Ich glaube, man kann auch erst danach wahrscheinlich ein echtes Ziel definieren, denn wenn man einmal unter den besten 6 ist mit 10 Spielen im Frühjahr, dann kommt es ja ganz darauf an, was passiert noch im Jänner, sind alle fit. Wir wissen, seit der Reform 2018 und Max Ullmann hat das ja auch erlebt in den ersten Jahren, als er noch beim LASK und bei Rapid war, es entscheidet sich alles im Frühjahr. Und da ist dann auch vieles möglich. Und durch die Punkteteilung ist dann sogar möglich, dass nicht Salzburg Meister wird, wie wir in der letzten Saison gesehen haben.
Auch so etwas soll möglich sein. Frag nach bei Doppelsieger Sturm Graz. Max, wie sieht's denn aus, was die nötige Konstanz betrifft? Jetzt war es für viele, wie gesagt, überraschend, diese 1:3 Heimniederlage zu Hause gegen die WSG Tirol, gegen Top-Teams, gute Ergebnisse dabei gewesen, qualitativ hochwertiger Kader. Was fehlt jetzt noch, um den, soll ich schon sagen, am Beginn der Saison letzten Schritt zu gehen? Das wäre vermessen. Aber ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist.
Ja, also speziell gestern hat man es dann schon gesehen, dass wir die 100% brauchen, wenn wir in so ein Spiel reingehen, dass man es gegen Sturm Graz, Rapid, LASK, Salzburg, dass man die hat, ist klar, aber wir müssen es auch gegen die vermeintlich kleineren Gegner haben, weil es sind, also jedes Spiel, wenn wir ans Maximum gehen, dann wissen wir können jeden Gegner schlagen, und gestern haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind nie richtig ins Spiel reinkommen. Haben halt angefangen, erste Halbzeit, dann haben wir viel Ballbesitz gehabt, wenig bis, ich glaube, gar nichts zugelassen. Und da müssen wir dann schon am Endzweck gehen, was dann zweite Halbzeit besser war nach der Pause, aber dann halt ja leider die Gegentore mehr oder weniger uns selber geschossen im Konter. Aber nichtsdestotrotz wissen wir genau, auf was es ankommt, dass es dann an uns liegt, weil wenn wir die tägliche Arbeit dann auch am Wochenende aufs Feld bekommen, dann wissen wir, dass wir unangenehm sein können gegen jeden Gegner. Und wenn es jetzt so wie gestern nicht der Fall ist, dann wirft uns das aber jetzt auch nicht zurück, weil wie gesagt, wir wissen, von wo wir herkommen oder wer wir sind. Und deswegen haben wir da jetzt auch nicht irgendwie einen Knacks drinnen, sondern wir, wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben jetzt schon wieder einen Fokus auf die nächste Woche und werden da wieder alles dran setzen, dass wir da unsere Leistung am Platz bringen.
Ja, aber wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, die Heimniederlage gegen die WSG Tirol ist jetzt nicht auf die fehlende Mentalität oder gar Einstellungssache zurückzuführen, oder?
Na, das natürlich nicht. Gestern war es einfach so ein Spiel, wo man dann ja gemerkt hat vielleicht, dass wir einfach nicht unsere 100% gestern am Platz gebracht haben. Jetzt nicht mental oder von der Einstellung her gar nicht. Aber ja, gibt so Spiele, wo man dann sagt, in der ersten Halbzeit, wenn der Lattenschuss reingeht oder wenn das dann vielleicht ein Elfmeter ist, ohne dass ich die Situation noch gesehen habe, dann kann man sagen, okay, dann gehen wir vielleicht mit einer Führung zur Pause. So war es halt dann, der Gegner ist tief gestanden. In der zweiten Halbzeit haben sie uns das 1-0 gemacht, dann sind sie noch tiefer gestanden und dann wird es halt irgendwann schwer anzulaufen. Und ja, wie gesagt, solche Spiele gibt's, aber das haut uns jetzt nicht aus der Bahn, weil wir einfach wissen, wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, und weil das Selbstvertrauen können wir haben nach den letzten Wochen, dann wird es auch andere Mannschaften werden es dann schwer haben, gegen uns zu spielen. Ja.
Ja, absolut. Und ein gewisses Spielglück, das wissen wir, Alfred, das gehört immer dazu. Unangenehmer Gegner, tief kompakt verteidigen und dann gibt es eben nicht das Erfolgserlebnis in Form eines Treffers, dann Rückstand und dann wird es schwierig. Aber du wolltest ja noch über diese Heimniederlage gegen die WSG Tirol aus Sicht der Wolfsberger genauer sprechen. Bitte, Alfred.
Ja, also im Vorfeld hat der Trainer Kübauer gesagt, dass das ein sehr schwieriges Spiel ist. Er hat eigentlich schon gerochen, wie der Braten dann aussehen wird.
Er hat ihm anscheinend nicht geschmeckt.
Na, offenbar nicht, ganz klar. Aber worum ist gegangen? Wir haben in diesem Spiel eine Lektion gelernt, aus meiner Sicht, dass nämlich es immer einen 12. Mitspieler gibt pro Mannschaft. Und dieser lautet großer Raum. Warum sage ich das? Das Tor, das 1 zu 0 von WSG, war von der linken Außenverteidigerposition ein weiter Ball einfach nach vorne, Linie entlang, Longline, wo Rieder dann weitergeleitet hat. Und wenn du dir ansiehst, herrscht da praktisch ein Raum, der ist fast so groß wie das Universum. Und das ist immer gut für diejenigen, die dort in diesen Raum hineinspielen, weil ein Spieler kann sich verschätzen bei der Abwehraktion. Ein anderer schläft und läuft nicht dann mit dem Spieler mit, so wie es zum Beispiel Wimmer war aus meiner Sicht. Der ist nur mitgelaufen mit dem Butler, der dann das Tor gemacht hat, hat ihn aber nie irgendwie gestört. Also nicht noch zügiger hin zu ihm und also da gebe ich Max recht, teilweise auch selbstverschuldete Treffer. Eine Kontersituation war auch noch einmal da, wo 8 Verteidiger waren beim WSG, dann kam der Ball irgendwo ins Mittelfeld, der Ferner hat dann einfach wieder in den Rücken der Verteidigung den großen Raum ausgenützt, aber das entscheidende Tor, das dritte, war dann unglaublich. Steskal schießt den Ball einfach nur nach vorne in der Hoffnung, dass irgendwo irgendwas passiert. Und das ist auch passiert. Ich glaube, Ullmann hat diesen Kopfball verloren gegen Diarra. Eine sehr schwierige Situation, weil eben, wenn du eng und kompakt verteidigst, hast du immer jemanden neben dir. Der Raum hinter dir ist nicht so groß. Das heißt, du hast eine große Orientierung. Für den WSG war der große Raum Gold wert. Bälle einfach nach vorne hauen und irgendwas wird passieren. Eigentlich hat WSG mit 12 gegen 11 Spieler nur gespielt.
Ja, ich glaube aber nur beim dritten Tor, das war der Wimmer. Genau, ja.
Ich wollte
Der
gerade
das
sagen,
Duell verloren hat.
Maximilian Ullmann Unrecht getan, aber
Ja.
Sie dürfen sich auch
Ich
selbst melden. Das
wollte aber eh Wimmer sehen. Ich wollte eh Wimmer sehen. Wie dumm auf so einem Blödsinn. Nein, er war orientierungslos. Ja. In der Rückwärtslaufbewegung ein Ball, den du du weißt nicht, wie du ihn verarbeiten sollst. Zum Tormann geht nicht, weil der ist zu weit weg. Ins Out willst du auch nicht, weil du willst den Ball sichern und dann wieder einen Gegenangriff aufbauen. Letztlich sage ich, der große Raum hat der WSG enorm geholfen und zweitens, Ballo muss den Ausgleichstreffer auflegen und nicht selber finalisieren. Bei 0 zu 1, wie er hinläuft, allein auf Steskal und den Abschluss sucht und zwei Mitspieler waren rechts von ihm eigentlich komplett frei. Das wäre die Möglichkeit gewesen, dem Spiel noch einmal eine Wendung zu geben. Aber danach, nach dem 0-2, und zwar 1-2, aber nach dem 1-3 war keine Chance mehr da, das für sich zu entscheiden. Also ich glaube, Kübauer hat das gewusst, dass auf ihn und sein Team das zukommt. Ein tiefstehende WSG, die ihr Heil einfach in planloses nach vorne dreschen des Balles suchen. Und das ist auch geschehen. Ich kann mich auf keine positionelle Angriffsführung des WSG erinnern, die irgendwie gefährlich gewesen wäre. Sie haben rein sozusagen den Raum als 12. Mitspieler genutzt und das sehr gut. Das muss man auch als Kompliment sehen.
Ja, und jetzt bin ich gespannt. Maximilian Ullmann, das Spiel wurde ja auch schon beim WRC auch vom Trainer natürlich analysiert. Ist das ähnlich ausgefallen wie jetzt von Alfred Tata? Dürfen wir uns das 1:1 so vorstellen?
Na, natürlich haben wir es analysiert, das Spiel aufgezeigt. Woran es dann am Ende des Tages auch gelegen ist. Und ja, wir sind auch zum Entschluss gekommen, eben, dass es sicher nicht an der Spielstärke der WSG Tirol gelegen ist, sondern dass es an uns selber gelegen ist und dass wir ja, wissen, was wir fürs nächste Mal wieder besser machen müssen. Und ja, so war die die Analyse, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen.
Ja, da wollen wir nicht zu viel verraten. Ist ja auch gleich in der nächsten Runde die Möglichkeit dazu da. Sie haben es schon angesprochen, da gibt es das Duell mit dem TSV Hartberg. Jetzt hat doch schon Martin gesagt, Ziel wahrscheinlich, Top 6. Sie sind im Sommer verpflichtet worden, ablösefrei. Waren da vorher bei Venezia tätig, ebenso an Magdeburg ausgeliehen. Was müssen die Ansprüche sein beim WRC in dieser Saison? Welche Denkweise ist da gefordert?
Ich fange da jetzt nicht an, irgendwelche Ziele da jetzt rauszuhauen.
Das können Sie ruhig, wir sind hier nur zu viert.
Ja, irgendwo. Was wir dann mannschaftsintern besprochen haben, na, aber es ist jetzt vielleicht langweilig und ich weiß, das will dann wieder nie irgendjemand hören, aber es ist so. Wir haben so gesagt, wir müssen schauen von Spiel zu Spiel, weil das einfach jetzt der Tenor war und mit dem sind wir jetzt gut gefahren, weil wir gesagt haben und wie der Martin vorher schon gesagt hat, bis zum Winter wird es dann irgendwann kristallisieren, in welche Richtung das geht. Aber jetzt fahren wir mit dem, wo wir sagen, wenn wir unsere Spielidee, unser Spiel, unser Leistungslimit am Platz kriegen, dann schauen auch dementsprechend viele Punkte raus und was hinüber daraus dann entsteht, das wird man dann sehen.
Ja, wir akzeptieren das. Zunächst einmal nicht. So. Nein, ist in Ordnung. Na, was sollen Sie auch anderes sagen, wenn Sie jetzt sagen, da die Top 6 und dann gibt's wieder im nächsten Spiel eine Niederlage, dann fragen
wir. Naja, aber die Top 6, glaube ich. Das,
Naja, Martin, du hast es ja gesagt, wir dürfen ja Tipps abgeben. Also ich verneine aber das nicht.
Ich glaube nicht, dass das Grundziel ist, Elfter zu werden. Ja. Oder?
Nein.
Na, eben. Siehst du, Otto, wir nähern uns schon dem Ganzen.
Naja, natürlich. Und wir nähern uns auch dem Lebenslauf von Maximilian Ullmann. Im Sommer verpflichtet worden, ablösefrei, habe ich jetzt schon gesagt, davor bei Venezia unter Vertrag gewesen. Sie haben gesagt, der Trainer war der Hauptgrund, warum ich zum WRC gekommen bin. Sie haben für ein Jahr unterschrieben. Sie kennen Dietmar Kübauer noch bestens aus Ihrer gemeinsamen Zeit beim SK Rapid. Dann stellt sich doch die Frage, was macht den Trainer so besonders, vor allem für Sie?
Ja, wenn man Trainer beschreiben muss, dann weiß man einfach, dass die Menschlichkeit zeichnet ihn einfach aus. Es ist, er erlebt es auch vor, Respekt entgegenzubringen, weil den fordert er dann auch für sich ein. Und ich denke auch, die technisch-taktische Fähigkeit, wie er Mannschaften führt und Mannschaften einstellt auf ja, das jeweilige Spiel, auch wir jetzt wieder variabel als Team zu fungieren. Und das würde ich einfach sagen, mit großem Hauptpunkt die Menschlichkeit zeichnet ihn aus. Und ja, wir haben in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet oder sehr erfolgreich bei Rapid. Und ja, er weiß genau, was er von mir verlangen kann. Ich weiß, wie er die Spieler handelt und von dem her passt das sehr gut.
Ja, ja, Alfred, Dietmar Kübauer ist ein Altbekannter in der österreichischen Bundesliga, darf ich sagen, meine ich gar nicht abwegig, beziehungsweise schlecht in irgendeiner Art und Weise. Er wurde mit dem SK Rapid als Cheftrainer zweimal Vizemeister, war davor bei der Admira, sehr erfolgreich, dem WRC ebenso, SK in St. Pölten, auch danach noch mit dem LASK. Kommt dir Dietmar Kübauer oft in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht weg? Und warum denkst du, ist das so, Alfred?
Öffentliche Wahrnehmung. Ich glaube, es gibt nur individuelle Wahrnehmung. Und meine ist da verschieden zu der, die du vielleicht hier meinst, dass er ein Etikett hat, an dem er immer gemessen wird. Ich mache das anders. Ich gehe her und sage, ein Trainerkollege, ich möchte mich hier aber nicht aufspielen als dieser Überdrüber, der alles weiß und so weiter. Nein, das mache ich nicht. Ich analysiere das anders. Du kennst mein Drei-Stufen-Modell. Die Werkzeugebene ist, wie wird das Training gemacht? Was für Inhalte hat das Training etc. etc. Ein Trainer braucht einmal ein Werkzeug und das offenbart sich im Training. Und wenn der Max vorhin gesagt hat, sie schauen von Spiel zu Spiel, dann schaut der Trainer in Wirklichkeit von Training zu Training. Und das ist eine große Qualität, dass du innerhalb einer Vorbereitung auf ein Spiel, jetzt kommende Woche, jetzt also am Samstag gegen Hartberg, dass man hier im Training jene Akzente setzt, die man dann am Wochenende auch sehen will. Das heißt, der Trainer ist immer gefordert auf der Werkzeugebene. Die Verhaltensebene ist aus meiner Sicht sein Coaching. Heißt also, wie geht er auf die Spieler zu während des Trainingsprozesses? Wie liefert er Informationen, dass sie alles verstehen, was er sich vorstellt hinsichtlich seiner Spielidee für das Wochenende? Das heißt also, Coaching heißt, permanent kommunikativ zu sein, auch mit den Mitspielern. Sie beraten, Informationen zu liefern, dass sie damit etwas anfangen können. Und die dritte Ebene ist die Ebene, auf die du wolltest hinaus, glaube ich, mit deiner öffentlichen Wahrnehmung, ist die Persönlichkeit. Ja, und diese Persönlichkeit bei ihm ist eine sehr kantige, um es so zu formulieren. Ja, man hat mit Dietmar Kühbauer, wenn du den Namen hörst, sofort ein Bild im Kopf, weil er mit dieser Persönlichkeit eben auch in der Öffentlichkeit steht, bei Interviews, in Fernsehen, in Zeitungen etc. etc. Das heißt also, seine Art, die Person ins Spiel zu bringen, um die leitende Figur in einem Club zu sein, ist auf ihn zugeschnitten. Das ist seine Wahl und ich glaube, die ist vollkommen richtig, weil sie ist, wie man so schön sagt, authentisch. Daher auf allen drei Ebenen sehe ich bei Dietmar Kühbauer höchste Trainerkategorie.
Na bitte, und die Authentizität, ich habe es rausgebracht, ohne Verarschbla, ist sehr wichtig, Martin, und gibst du in dieser Hinsicht Alfred recht, was er jetzt zusammengefasst hat?
Ja, ich meine, wir kennen alle Dietmar Kühbauer, also der Alfred noch länger als ich. Ich kenne ihn schon seit über 30 Jahren als Spieler die gesamte Karriere und dann auch als Trainer, war zwischendurch ja auch Sky-Experte. Man glaubt es kaum, wenn er so dann zwischendurch mit uns etwas strenger umgeht. Aber der Punkt ist, wir wissen auch, dass er gerade am Beginn bei allen Mannschaften top funktioniert. Und das für ihn ja Bittere war ja, dass es am Ende auch beim LASK hervorragend war und trotzdem er vor einem Jahr dann eben auch gehen musste. Was mir aber viel mehr interessiert ist, weil der Max das auch angesprochen hat, taktisch, technisch, die Überlegungen, die der Trainer hat und die ihn auszeichnen. Jetzt war der Maximilian Ullmann im Land der Taktik. Ja? Bei Venedig, Fahrstuhlmannschaft, er kennt Serie A, Serie B, abgestiegen, letztes Jahr wieder aufgestiegen, auch wenn er nicht so viel Einsatzzeit gehabt hat. Aber ich glaube, du hast 4 Trainer, glaube ich, gehabt in deiner Zeit, vielleicht sogar noch Interimstrainer, ich weiß es gar nicht. Was, wenn man das jetzt dann vergleicht, zum Beispiel mit Didi Küber oder mit Oliver Glasner, mit dem du ja eigentlich auch deine Karriere so richtig pushen konntest mit dem LASK, gibt es da große Unterschiede? Und wenn ja, wie sind die? Und ich meine jetzt völlig neutral, also das ist auch gar nicht positiv oder negativ, aber wie kann man das vielleicht einordnen?
Ja, was ich schon sagen muss, und das war eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Menschlichkeit an sich ist das, wo ich jetzt sage, ich komme gerne gleich auf das Taktische ein, wo ich sage, das wird immer seltener, wo ich jetzt, glaube ich, mitgekriegt habe, eben wie du sagst, ich habe 5 Trainer gehabt in Venedig, und das, ja, der Zugang zu den Spielern, der Zugang zu dem ganzen Staff, mit der Leidenschaft, und dann nicht, dass jetzt einer einfach nur draußen steht an der Linie, sich das Training anschaut und dann sagt, okay, passt, fertig, gehen wir rein, das war's, sondern da merkt man, dass die einfach die tägliche Arbeit, das Akribische, so du wirst jeden Tag gefordert, dass du sagst, okay, du lässt jetzt nicht einmal locker und sagst, okay, na halt, mach ich mal auf gemütlich, sondern das geht gar nicht, weil das lässt da nicht zu, das lassen wir auch nicht zu und das merkst du dann aber auch innerhalb von einer Mannschaft, dass das dann ja Fahrt aufnimmt, dass das, da keiner sagt, okay, jetzt bin ich mal träge, sondern da geht dann ein Ruck durch die Mannschaft und da zieht halt jeder dann komplett mit und das finde ich schon ja, einzigartig, weil er da einfach alle Mann mitreißt. Und ja, was das Taktische angeht, natürlich in Italien braucht man nicht reden, da hat es Trainingseinheiten gegeben, die haben über 3 Stunden am Platz. So lang waren wir 3 Stunden am Platz draußen und haben halt dann geschaut, ja, wie verschieben wir, wie sind wir im Block und wie machen wir das? Und das natürlich sind da Unterschiede und wäre auch arg, wenn es nicht so wäre, weil das Land Italien ist bekannt für die, ja, defensive Geschichten, dafür jetzt oftmals drunter glitten, dass wir ja nicht so viel Fußball gespielt haben oder im Ball laufen haben lassen. Aber ja, wie gesagt, für mich ist da der größte Unterschied eben auch die Menschlichkeit.
Ja. Ja, jetzt hat's Martin schon gesagt, Fahrstuhlmannschaft Venedig, die wurden in der vergangenen Saison dann noch in der Serie B am Ende Dritter, schafften über das Playoff die Rückkehr in die Serie A. Sie spielten dabei leider keine große Rolle. Wie schwierig war dieses Jahr für Sie in Italien und warum hat es nicht ganz nach Wunsch für Sie geklappt?
Ja, es war speziell nach der Leihe dann von Magdeburg zurück, habe ich gesagt, okay, ich gebe jetzt nochmal Vollgas und probiere es jetzt nochmal bei Venedig. Habe eigentlich alles reingelegt, was ich kann. Habe aber trotzdem speziell im letzten Jahr auch miterleben müssen, sage ich mal, dass nicht oftmals als Trainerentscheidungen sind, sondern einfach auch andere Entscheidungen sind, andere Gründe mit ist, weil ich eigentlich auch durchwegs eigentlich nur positives Feedback bekommen habe, wo es geheißen hat, schon ja von Mitspielern, ja, warum spielst du nicht am Wochenende? Aber ja, es ist so und du nimmst es dann nicht hinnehmen, nicht, aber ja, du kannst es nicht ändern, du weißt, das ist, du tust es für deine persönlichen Ziele, für die Ziele des Vereins und von dem her war ich so und ist meine Mentalität so, dass es sowieso nur eine Richtung gibt und die heißt Vollgas, egal wo ich gebraucht wird, weil 4 Einsätze waren es halt dann trotzdem auch und da war ich dann auch da und von dem her ist das für mich so, war keine einfache Zeit, aber du lernst mit der Zeit dann einfach mit Situationen, sage ich mal, umzugehen, die meistern zu müssen. Auch Mentalität oder mentale Stärke ist da auch gefragt, weil ja in meiner Karriere war es nicht gewohnt bis nach Italien, also davor, dass ich mal nicht spiele. Und drum nimmt man einfach Situationen dann, die nimmt man sich an und probiert sie halt dann bestmöglich zu lösen. Und ja, dass die Zeit jetzt so war, ist natürlich im Nachhinein, kann man dann immer reden drüber. Aber wie ich habe es schon mal gesagt vor ein paar Wochen, für mich überwiegt dann aber immer die positiven Sachen, die Spiele, die Einsätze, die ich in der Serie A hatte.
Gegen Juventus zum Beispiel.
Juventus und auch der Start gegen Inter Mailand.
Inter, genau.
Genau. Und eben auch die Aufstiegsfeier jetzt im Sommer, was wir da in Venedig gefeiert haben. Das sind dann die Sachen, die mir hängen bleiben, weil ich da im Leben sage, okay, die positiven Dinge, die überwiegen immer mehr und so gehe ich auch dann durchs Leben, genau.
Ja, weil Sie schon selbst sagen, schildern Sie uns doch bitte diese Aufstiegsfeierlichkeiten. Weiterer Österreicher war noch mit dabei, Michael Soboda. Zuletzt gab es ja bei der AS Roma eine 1:2 Auswärtsniederlage in der Serie A. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Sind da alle mit der Gondel dann herumgefahren oder weiß ich ja nicht, wie es dort aussieht?
Nein, es war halt so, wir haben da so eine Art Fähre, sage ich mal, gehabt oder größeres Boot, aber halt offen. Und haben dort dann im Pokal mitgehabt sozusagen und die ganze Mannschaft war an Bord und halt aber am Canal Grande sind wir gefahren mit dem großen Boot und ja, hunderte von kleinen Boote und Gondeln von den Fans halt sozusagen sind neben uns gefahren und auch die ganze Stadt war halt dann voll mit die Leute und haben uns dazu gejubelt. Da war echt ein einmaliges Erlebnis, also war eine coole Sache. Das erleben zu dürfen trotzdem.
Aber war es eine Überlegung für dich, dass du vielleicht bleibst? Weil ich meine, es ist ja ein neuer Trainer jetzt dort, Di Francesco, durchaus bekannt.
Es war natürlich eine Überlegung im Sommer jetzt, nur mal zu sagen, ja, jetzt sind wir nur mal in der Serie A, es ist nochmal ein neuer Trainer. Aber schlussendlich habe ich mich dann entschieden, kann man so sagen, für den Fußball, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder spielen, ich weiß selber, dass ich es noch kann, dass ich es drauf habe, dass ich jeder Mannschaft helfen kann und ich wollte einfach wieder Fußball spielen und habe mich dann sozusagen für
den Trainer entschieden, wo du gewusst hast, dass du spielen wirst, ne?
Der andere wäre
Crystal Palace gewesen, hast du gesagt,
immer. Ja, aber die Premier League nach der Serie A, ich meine, das wäre dann mit einem Augenzwinkern ein Abstieg gewesen. Nein, Scherz beiseite, aber Alfred, wenig Spielpraxis jetzt in der vergangenen Zeit für Maximilian Ullmann. Und die bisherigen Auftritte in der Admiral-Bundesliga lassen das gar nicht wirklich vermuten. Doppelpack beim 5:1 Auswärtserfolg beim LASK. Ansonsten, wie zufrieden bist du mit den gezeigten Leistungen von Maximilian Ullmann im Dress der Wolfsberger bislang?
Sehr zufrieden, weil er ein Element dazu bringt, das sehr wesentlich ist, glaube ich, auch beim Spiel von Dietmar Kühbauer, ein enormer Offensivdrang. Dass das natürlich auch nach hinten losgehen kann, hat man jetzt am Wochenende gesehen, wenn man wirklich vorne dabei ist, um positionelle Angriffe durchzuführen und dann schießt der Gegner den Ball weg und dann ist plötzlich nur mehr der Partner, in diesem Fall Wimmer, hinten, dann ist das natürlich schwierig. Aber der positive Aspekt und Zugang ist für mich wirklich diese offensive Sache, die ist wirklich hervorragend, weil ich mittlerweile, ja, und das sage ich schon seit längerem, mittlerweile werden ja Mannschaften konstruiert um einen linken Verteidiger herum. Ich glaube, dass das eigentlich eine der meistgesuchten Positionen ist, überhaupt ist auf der Welt, linke Verteidigerposition. Und ja, wir sehen es auch bei uns in der Nationalmannschaft oder wir sehen es beim ehemaligen Meister Salzburg, nachdem Ulmer nicht mehr dabei ist, wie schwierig man sich getan hat, dort einen adäquaten Spieler zu finden, der ihn zu ersetzen kann, ihn ersetzen kann. Daher, Maxis, du bist jetzt 28, glaube ich.
Richtig.
Hast ein Freundschaftsländerspiel nur. Das verstehe ich nicht.
Ja, aber das war das letzte von Franco Foda. Das war sein Pech.
Ja. Also, gut, Alfred, du bist nicht damit zufrieden und forderst, dass Maximilian Ullmann in Zukunft wieder beim Nationalteam anscheinend dabei ist. Wenn er so weiterspielt, glaube ich, spricht er nichts dagegen.
Oder ja, was wolltest du sagen? Ich wollte das sagen, ja. Ich wollte sagen, dass Alexander Prass eigentlich weiter nach vorne spielen sollte im Mittelfeld. Wene, gut, ist okay, kann man auch einsetzen. Aber wenn ich dann denke, wir sollten auch in die Zukunft blicken, da war für mich auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Jonas Auer von Rapid ein Fall wäre. Aber so wie der Max jetzt performt hat in der Bundesliga, kann man auch das einmal andenken. Nur der Trainer Rangnick wird ihn einberufen, aber nicht spielen lassen.
Gut, das wissen wir ja nicht, aber ich glaube, es geht einmal darum, einen Schritt nach dem anderen wieder zu tätigen, vor allem viel Spielpraxis zu sammeln beim WRC, Maximilian. Aber es ist natürlich etwas, was Sie noch nicht kategorisch ausschließen wollen, das Nationalteam. Das bleibt ja immer das Ziel für einen Akteur, oder?
Natürlich bleibt es das Ziel, aber es ist, wie du gesagt hast, ich bin jetzt mal hier und ich konzentriere mich jetzt auf die Aufgaben beim WRC. Ich glaube, jetzt war mein siebtes oder sechstes Spiel, jetzt seit ich da bin. Und da will ich gar nicht jetzt über die Dinge reden. Wie gesagt, ich konzentriere mich auf die tägliche Arbeit. Wie der Alfred sagt, leider ist es bis jetzt nur ein Spiel gewesen, weil beim Franco Foda war ich fünfmal eigentlich dabei mit Nachberufungen. Er hat leider dann nur zu einem Kurzeinsatz gereicht, sozusagen. Da hätten es schon mehr sein können. Aber na, ich bin jetzt hier, konzentriere mich auf die tägliche Arbeit und was dann so kommt, auf das entscheiden eh andere.
Ja, Alfred darf ja da ruhig einen Blick in die Zukunft geben. Immer wieder erquickend und erfreulich, was ihm da alles einfällt. Aber eine überaus erfolgreiche Zeit hatten Sie ja beim LASK. Unter Oliver Glasner haben wir auch schon gehört. 2017 gab es ja unter ihm für die Oberösterreicher die Rückkehr in die Bundesliga. Wie prägend war er für Sie, für Ihre Karriere? Was haben Sie ihm alles zu verdanken?
Ja, natürlich auch sehr viel an neu modernen Fußball, den wir halt damals gespielt haben, dann mit dem Gegenpressing und mit der Art und Weise, wie wir halt damals gespielt haben. Ja, war, ich glaube, weiß nicht, mit jedem, dem man von der Zeit redet, sagt, ja, da haben wir am meisten gelernt gehabt, früher halt, weil es in die jungen Jahren war noch. Und das hat man auch am Platz, glaube ich, gesehen damals, dass wir erfrischenden Fußball gespielt haben. Und natürlich habe ich ihm auch sehr viel zu verdanken. Aber ich bin da so, ich habe das, muss ich sagen, bei jedem Trainer oder jedem Trainer, den ich bis jetzt gehabt habe, habe ich genau das zu verdanken, wo ich jetzt bin oder wo ich hinkommen bin. Und da bin ich einfach für jeden Trainer, den ich gehabt habe, sehr dankbar, genau.
Ja, und sollte Oliver Glasner mal anrufen oder weiß nicht, hat er angerufen im Sommer und sie gefragt, ob sie kommen? Sie würden auf jeden Fall abheben und sind gesprächsbereit, oder? Bei Crystal Palace, Premier League, ja, ganz okay.
Ja, ist in Ordnung.
Ja, aber wie besonders war damals die Mannschaft des LASK unter Trainer Oliver Glasner? Da gab es diese Achse Schlager, Trauner, natürlich Sie, Maximilian Ullmann, dazu auch noch ein Wiesinger, ein Ranftl, Michael, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, wahrscheinlich habe ich auch den einen oder anderen vergessen, Holland fällt mir noch ein. Wie besonders war diese Zeit und inwiefern haben Sie auch noch Kontakt mit Ihren ehemaligen Mitspielern?
Ja, natürlich eine sehr besondere Zeit, weil es auch, sage ich mal, speziell die erste Saison, auch meine erste Bundesliga-Saison war, und wir einfach als Mannschaft da super agiert haben. Du hast halt gewusst, jeder hat die Aufgaben. Es war eine eingespielte Mannschaft, wie du sagst, hinten in unserem 3-4-3. Da war halt damals auch die Zeit, wo Neuzugänge hatten es dann eigentlich schwer bei uns, weil wir die Spielidee so hatten und wir ein eingeschworener Haufen waren, wo man sagt, so jeder weiß, was der Hintermann vorhat und was der Vordermann vorhat. Und von dem her war das natürlich eine schöne Zeit und erinnert die mir auch gern an die Zeit zurück. Was den Kontakt angeht, eigentlich ja, nicht mehr so viel. Gar nicht mehr so viel.
Wie sieht es bei Michael Svoboda aus, der eben in Venedig mit Ihnen tätig war?
Ja, da höre ich mich schon ab und zu noch, auch speziell jetzt immer ein bisschen nach die Spiele, schreibe ein bisschen hin und her. Wird auch kein einfaches Jahr, glaube ich.
Ja, für Venedig in der Serie A wird es natürlich nicht gerade einfach, die Liga zu halten. Alfred, wir wollen jetzt gar nicht zu negativ auf den LASK schauen, aber wenn wir all diese Namen hören, das ist ja auch so etwas, was die Fans sagen, dass ihnen etwas die Identifikationsfiguren abhanden gekommen. Gut, es gibt einen Tobias Lapal, der ist aktuell verletzt, dazu noch einen Sascha Horvath, einen Kapitän Schul. Aber im Vergleich zu dieser Zeit, wo Maximilian Ullmann noch für den LASK gespielt hat, ist das etwas, was dir derzeit vielleicht fehlt?
Naja, es ist ja in dieser Zeit ja einiges geschehen. Der Max hat, glaube ich, 2014 dort begonnen, ja. Und das war die Phase, wo in Österreich Red Bull begonnen hat, mit dieser Art und Weise Spieler sozusagen nach Leipzig zu liefern, etc., etc. Also dieses große Transferkarussell hat in dieser Phase, wo er eingestiegen ist in der Bundesliga, erst so richtig begonnen. Und das hat sich natürlich immer mehr nach oben geschraubt. Und mittlerweile tun ja das alle. Wir haben jetzt letzten Sommer 6 Milliarden Transferumsätze im europäischen Fußball. Heißt also, das, was der Fall ist, ist, was, wo er noch mit beim LASK war, eingespielter Haufen Identifikationsfiguren, das gilt nicht mehr. Heutzutage musst du Spieler holen, womöglich am besten billig, und dann um teures Geld verkaufen. Das ist eigentlich der Hauptzugang, weil einen anderen sehe ich mittlerweile gar nicht mehr. Sportlich kann das keinen Sinn machen. Ja. Oder Martin?
Ja, hast du natürlich recht, klar. Ich meine, es ist eine Erfolgsgesellschaft, könnte jetzt sagen, alle stehen unter Druck und jedes Austauschbar hört man überall. Ja, wenn der eine nicht spielt, muss der nächste spielen. Es ist ja auch in Wirklichkeit so, weil wenn sich jemand verletzt, das heißt eigentlich unfreiwillig, wenn man auf jemanden verzichten muss, muss es ja trotzdem weitergehen, weil am Wochenende oder unter der Woche die nächsten Spiele anstehen. Aber ich finde, das hat der Max sehr gut auch beschrieben, indem er über den Didi Kühlbauer gesprochen hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ja mittlerweile, finde ich, der alles entscheidende Faktor ist. Denn jeder Trainer hat Fachkompetenz. Ich glaube, da sind wir uns einig auf diesem Niveau, egal wo, in Österreich, in Deutschland, in Italien und auch in anderen Ligen. Ja, die sind alle ausgebildet. Fachkompetenz ist klar. Aber ich glaube, es geht um die soziale Kompetenz, um das Menschliche, weil eben jeder Profisportler auch ein Mensch ist mit all den Problemen, die andere auch haben. Und trotzdem muss er am Wochenende, weil es kein Zuschauer interessiert und kein Fan, ob es ihm gut oder schlecht geht, 100% Leistung bringen. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass Trainer, diese, oder sagen wir mal so, erfolgreiche Trainer, diese Fähigkeit haben, die Spieler so zu bekommen, so zu fassen, so zu motivieren, dass sie als Einheit auftreten und dann auch in einer gewissen Phase erfolgreich sind. Und das unterscheidet dann möglicherweise noch die erfolgreicheren von den weniger erfolgreichen Trainern. Und dann gibt es halt diese Paradebeispiele, Menschenfänger Jürgen Klopp, um ein Beispiel zu nehmen, die offensichtlich eben auch noch diese Fähigkeit in einem überaus besonderen Maße verfügen, neben der Fachkompetenz.
Da muss ich kurz einhaken, Martin. Ich glaube, da siehst du ein Element. Der Trainer ist noch immer das schwächere Glied in dem Zusammenhang. Ich erinnere jetzt an Schalke, da hat ja beim 3-5 Niederlage der sogenannte Kaderplaner plötzlich das Zepter in der Hand gehabt. Was ich sagen will, es gibt jenseits des Trainers ja noch Instanzen, ja, Vereinsverantwortliche, die andere Interessen haben, die der Trainer gar nicht lenken kann. Die Menschlichkeit etc. mag ja alles sein, aber dort zählen andere Aspekte, nämlich wie gut ist der entwickelt, wie kann ich den jetzt wo verkaufen, etc. etc. Das heißt, der Trainer ist mittlerweile auch im Spielball.
Genau, na, du hast schon recht. Aber wenn es natürlich erfolgreich ist, wenn es natürlich erfolgreich verläuft mit der Kampfmannschaft, dann, sprich, man gewinnt ja oder viel öfter, als man verliert, dann sind Trainer und Spieler natürlich in dieser Form und in dieser Phase durchaus dann auch sakrosankt. Ne? Aber wenn es natürlich nicht so läuft, dann bin ich bei dir. Dann spielen die Mechanismen natürlich so wie überall und dann ist der Trainer der Erste, der gehen muss. Aber auch Spielern, muss man mittlerweile sagen, geht es nicht so gut, weil du kannst einen laufenden Vertrag haben. Und trotzdem geht es dann nicht gut. Ne?
Ja, genau, Martin, fast die perfekte Überleitung, damit wir wieder zu Maximilian Ullmann zurückkommen. Und was seine Vertragsdauer betrifft, ein Jahr beim WRC. Ich hätte nicht gehört, dass Dietmar Riegler eine Option ausgehandelt hat. Oder liege ich da jetzt falsch? Endet der Vertrag dann nächsten Sommer und Sie sind dann wieder frei in Ihrer Entscheidungsfindung, Maximilian?
Stimmt, ja. Aber na, da bin ich jetzt auch, da muss ich auch so sagen, falls die nächste Frage sein sollte, ja, was sind dann die Pläne für die
natürlich,
Zukunft?
Natürlich, natürlich frage ich das. Das wird natürlich auch noch genauer und direkter.
dann kriegst du gleich die Antwort. Es ist auch so. Ich bin jetzt hier, ich bin einfach sehr froh und sehr dankbar, dass ich trotzdem die Chance jetzt da gekriegt habe und einfach Woche für Woche wieder Fußball spielen kann. Die größte Leidenschaft ausüben zu dürfen und einfach da Woche für Woche mehr Leistung am Platz bringen kann und machen wir jetzt, was in der Vergangenheit vielleicht mal nicht der Fall war, wo man dann immer sagt, so ja, wo könnte es hingehen, was könnte der nächste Schritt sein, wo man im Fußball eigentlich eh weiß, man braucht nichts planen, weil eh alles anders kommt, wie es ist und darum bin ich jetzt hier. Ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich hier bin. Mir macht es richtig Spaß, mit der Mannschaft Tag für Tag einfach zu arbeiten und am Platz zu stehen. Und das wäre dann meine Antwort.
Ja, ist auch in Ordnung. Und im Lavantal ist es ja bekannterweise auch recht schön. Ich probiere es dann trotzdem ein wenig anders. Sie verfolgen ja natürlich auch noch, was sich beim LASK und beim SK Rapid tut, ihren beiden ehemaligen Arbeitgebern. Es spricht nichts dagegen, dort irgendwann einmal zurückzukehren, noch als Aktiver. Oder, Maximilian?
Zuerst hat er mal im LASK zwar durchgeschossen, ne?
Ja, aber das gilt es dann zu verzeihen, wenn es Interesse gibt. Ist ja nicht so.
Was, wie, wo dagegen spricht, natürlich spricht nichts dagegen, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin jetzt hier, ich bin beim Wolfsberger AC und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich jetzt da sein darf, dass ich die Chance bekommen habe, dass ich das Vertrauen vor allem kriege, weil es für mich auch wichtig ist und dass ich da einfach Woche für Woche mehr Leistung bringe und das meine ich wirklich so, wie ich es sage, was dann nächstes Jahr ist oder was je nachdem, irgendwann ist in 2-3 Jahren, über das mache ich mir nur gar keinen Kopf.
Ist es bei Ihnen so eine Denkweise, dass Sie sagen, ich habe mich im Ausland nicht durchgesetzt und ich möchte mir das selbst vielleicht noch einmal in Zukunft beweisen? Ist das etwas, was Sie beschäftigt? Denn das hat man ja als Spieler sicherlich in sich drinnen.
Da muss ich da widersprechen, weil durchgesetzt ist immer so krasses Wort, sage ich mal, weil ich habe schon mitbekommen durch meine Leistungen, die Einsätze, die ich gehabt habe, die haben gepasst. Ich habe gewusst im Training, ich kann ja mehr wie mithalten dort, wenn's mich so fragst. Und ja, wenn ich jetzt rückblickend schaue, ich habe das erste Spiel damals gespielt gegen Inter Mailand, hatte leider direkt drauf 15 Tage war im Hotelzimmer gefangen mit Coronavirus und ja, hatte danach eigentlich speziell in der Serie A nie wirklich mehr eine Chance bekommen, über, dass ich sage, nicht mal ein Spiel, sondern über einen längeren Zeitraum, da rede ich ja gar nicht. Und darum habe ich das eigentlich gar nicht jetzt irgendwie im Kopf, so dass ich sage, ja, die Situation war jetzt so, sondern ich bin da eher immer so im Hier und Jetzt, nämlich es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt sage, ja, das hat nicht gepasst und die Situation war schwer und die Situation war jetzt so und so, weil ja, die Vergangenheit ist so und ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, habe jetzt nur die positiven Sachen, weil es ja nicht nur sportliche Sache ist, war ja, hat mir als Mensch, wenn du zwei Jahre oder knapp mehr wie 2 Jahre im nicht deutschsprachigen Raum lebst, dann entwickeln sie einfach auch persönlich enorm weiter. Sieht halt mal, sage ich, über den Tellerrand hinaus und man lernt ganz, ganz andere Kulturen, Leute, Städte, man lernt das alles kennen und drum war das ja sportlich gesehen vielleicht nicht optimal, aber für das, für meine Persönlichkeit und für mein persönliches Leben und auch sportliche Karriere, bin ich kein Mensch, der jetzt sagt, okay, ich bereue jetzt irgendwas, weil das tue ich nicht.
Ja, und für manch einen gibt es in Italien die beste Küche der Welt, Alfred. Du hast es schon so festgestellt, Maximilian Ullmann spielt weiterhin gut bis exzellent beim WRC und dann ergibt sich alles von selbst. Aber jetzt so einmal vorausblickend in 2, 3 Jahren, wo glaubst du, werden wir Maximilian Ullmann dann sehen? Vom Potenzial her hat er ja wirklich alle Möglichkeiten.
Ich muss da ein bisschen noch einmal zurückschreiten, ein paar Schritte und nicht nach vorne, so wie du gerade. Der Max hat vorhin gesagt, er ist jetzt zufrieden mit dieser Mannschaft, er freut sich, dass er da ist. Mittlerweile im Profifußball gibt es 2 Welten. Die eine Welt ist, in einer Mannschaft hast du Spieler drin, ich nenne jetzt zum Beispiel Maxi Hoffmann von Rapid oder da gibt es noch einige andere, also Spieler, die bereits Karrieren hinter sich haben oder die, sagen wir, im Mittelbau ist, so wie es der Max ist mit 28, da bist du noch im Mittelbau, die aber schon was hinter sich haben und die sich freuen, dass sie da, wo sie jetzt sind, Leistungen bringen wollen, gute Arbeit leisten wollen, etc. Das ist nämlich die eine Seite. Die andere Seite sind diejenigen, die den Verein nur benutzen als für den nächsten Schritt machen. Und wenn du eine Mannschaft hast, wo solche Spieler wie der Max in der Mehrzahl sind, also die gestanden sind, geerdet sind und nicht Flausen im Kopf haben, weil die Jungen, das ist aber so, die wollen ja alle den nächsten Schritt machen, dann bist du auf der guten Seite. Und deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der Max, wenn nach diesem Jahr die Saison vorbei ist, ja wieder einen Club finden wird, weil wenn ich ein Trainer wäre.
Oder vielleicht beim WRC bleibt, international
ja, spielt. Ich sag ja, ich sage ja, warte noch, aber klar, ehrlich, wenn die dort super sind, dann wird man sicher was überlegen mit ihm. Aber was ich sagen will, wenn ich ein Trainer wäre im Profifußball, ich würde genau solche Spieler mit einem Handkuss nehmen, weil da weiß ich, was ich bekomme. Bei den Jungen weißt du nicht, was du bekommst, außer ich muss den nächsten Schritt machen.
Ja, bitte, ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Abschluss des heutigen Podcasts und wir sind natürlich gespannt, was die nächsten Schritte dann von Maximilian Ullmann mit dem Wolfsberger AC sein werden. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich bei Ihnen, Maximilian Ullmann. War sehr interessant, vor allem auch diese Einblicke, was die Zeit in Venedig betrifft, auch wenn es nicht einfach war. Alles Gute an Sie natürlich und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben. Wir sind gespannt, ob es der WRC nach dem Grunddurchgang in die Meistergruppe schafft. Also vielen Dank fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Ja, danke auch an dich, Martin und Alfred. Es war wie immer
sehr schön. Ich mache den nächsten Schritt zum Kühlschrank, küss die Hand.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit gibt es noch wie gewohnt ein paar Programmhinweise. Diese Woche ist wieder vollgepackt mit Champions, Europa und Conference League. Bei uns auf Sky sehen Sie 17 der 18 Spiele aus der Königsklasse live und exklusiv. Am Dienstag bekommt es der FC Salzburg um 18.45 Uhr mit Stade Brest aus Frankreich zu tun. Am Donnerstag ist der Last das erste Mal in dieser Conference League Ligaphase gefordert. Um 21 Uhr geht es gegen Djurgården aus Schweden und dazu gibt es am Wochenende die Admiral Bundesliga, am Samstag die Deutsche Bundesliga und über das gesamte Wochenende hinweg die Premier League auf Sky zu sehen. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.